Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 41. Video-Livestream Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird wie immer von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsrats- und Beiratsmitgliedern. Alle unsere bisherigen 40 Videos und Podcasts können Sie jederzeit nachträglich ansehen und anhören. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die grundsätzlich jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Wir zeichnen auf, auch Ihre Kommentare und Fragen bleiben uns erhalten und können mit dem Video und dem Podcast jederzeit nachgelesen werden. Unser heutiges Thema lautet: Die Zukunft war früher auch leichter. Ein tolles Thema zum Jahresende. Wie die Chefsvolkswirtin den Aufsichtsrat unterstützen kann. Heute mit unserem Gast, Frau Dr. Gertrud Taut. Herzlich willkommen, Frau Taut. Wie geht es Ihnen kurz nach dem Nikolaustag? Was haben Sie in den Winterstiefeln vorgefunden?
Also vielen Dank für die Einladung. Ich habe natürlich die Vorfreude auf Weihnachten in dem Winterstiefel gefunden und auch ein bisschen Schokolade und Mandarinen.
Na, das ist doch wunderbar. Ich habe vor kurzem einen schönen Spruch gehört, der da lautet: Wer keine Schokolade mag, der lügt sonst auch. Also demzufolge genießen Sie Ihre Schokolade. Frau Dr. Gertrud Taut, Dr. Poll Gertrud Taut, Kapitalmarktexpertin, Jahrgang 63, ist seit 2005 Chefvolkswirtin der Hellerbach. Nach dem Abitur in Hünfeld belegte sie zunächst 2 Semester Biologie und Chemie, ganz spannend, an der Philipps-Universität in Marburg, ging dann als Au-pair nach Frankreich und die USA. Ab 86 studierte sie Volkswirtschaftslehre und an der Universität Michigan führte sie das fort und 96 wurde sie zum Dr. Rerpol promoviert. Nach Stationen bei Julius Baer in Frankfurt am Main, der Bankgesellschaft Berlin, wo sie unter anderem die Aktienmarktstrategie des European Security Networks, eines Research-Netzwerkes 10 europäischer Finanzhäuser verantwortete, wechselte sie 2005 zur Hellerbach und übernahm dann bereits 2006 dort die Leitung des Research der Hellerbach. Frau Dr. Taut ist eine gefragte Keynote-Speakerin. Sie lehrt unter anderem auch an der Warschau School of Economics und an der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt. Sie gehört zahlreichen Gremien an, darunter dem Kuratorium der Aventis Foundation, seit 2020 zugleich Vorsitzende des dortigen Anlageausschusses und dem Programmbeirat der Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz des Landes Hessen, liebevoll Löwe genannt. Die Bankdirektorin Dr. Taut engagiert sich darüber hinaus in sozialen Projekten. Sie ist unter anderem Ehrenmitglied des Zonta-Clubs in Frankfurt, Schirmherrin des Projektes Zontalente und Botschafterin für die Initiative Arbeiterkind.de. Frau Dr. Taut, als wir uns persönlich kennengelernt haben anlässlich des Fair Government Summits im Juni diesen Jahres, wo ich Ihren Vortrag über den perfekten Sturm lauschen durfte, habe ich gelernt, dass Sie als leidenschaftliche Radrennfahrerin sich darüber hinaus sehr gut mit guten und vor allen Dingen auch schlechten Wetterlagen auskennen. Und ohne uns oder unser Thema vorwegzugreifen, Frau Dr. Taut, Was ist denn für Sie ein perfekter Sturm? Und was unterscheidet einen perfekten Sturm von einem unperfekten?
Also mit Segeln kenne ich mich nicht aus, aber dieser Begriff sagt etwas sehr, aus meiner Sicht, sehr Interessantes, nämlich Perfektes, etwas Positives. Und die meisten Leute übersehen diesen positiven Aspekt dabei. Sturm macht Angst, es sind viele Herausforderungen, aber er impliziert auch ein bisschen, man kann es schaffen, weil perfekt hat einen positiven Unterton. Zumindest kann ich ihn raushören.
Ja, das kommt ja auch in all Ihren Vorträgen durch, so verstehe ich das, dass Sie immer irgendwelche Bilder benutzen für diese doch etwas komplexe Situation und Informationen, für die Sie verantwortlich sind oder nicht verantwortlich sind, über die Sie berichten. Und das machen Sie immer, finde ich, sehr charmant. Aber ich würde gerne noch, bevor wir zum Thema kommen, noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Sie sind jetzt seit über 3 Jahrzehnten in der Bankenwelt mit Research and Advisory tätig und zuständig. Sind Sie immer noch die einzige Frau, die in der deutschen Bankenwelt die prestigeträchtige Position des Chefvolkswirts bekleidet?
Also tatsächlich gibt es jetzt in dieser Branche aufgrund dieses niedrigen Niveaus eine Steigerungsrate von 100%. Seit ein paar Jahren gibt es bei der KfW auch eine Chefvolkswirtin. Das heißt, von 1 auf 2 macht eine Steigerungsrate von 100%.
Ja, das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist doch Wahnsinn. Jetzt sind Sie schon so lange Chefvolkswirtin und wir kennen ja alle die Chefvolkswirte, wenn wir immer eingeladen werden von unseren jeweiligen Banken zum Jahresende oder zum Neujahrsanfang. Wie hat sich denn die Rolle der Chefvolkswirtin in der Bankenwelt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert?
Also ich kann keine große Veränderung sehen. Unsere Aufgabe ist, Orientierung zu geben. Die abstrakten Dinge, die wirklich, das ist immer eine Flughöhe höher als das, was man normalerweise so wahrnimmt, die abstrakten Dinge zu erkennen, zu erklären und zu prognostizieren für alle Interessierten, auch diejenigen, die sich damit nicht beschäftigen. Und was ich festgestellt habe, das ist ein zyklisches Element, immer wenn die Rahmenbedingungen schwieriger werden, ist für uns Saison, dann möchte man die Dinge besser erklärt bekommen oder überhaupt erklärt bekommen. Wenn die Welt sich einfach anfühlt, dann ist der Bedarf nach Volkswirten oder Chefvolkswirten tendenziell geringer.
Hat sich das Verhalten der Kunden, beziehungsweise das sind ja Unternehmen, aber die Unternehmen werden ja repräsentiert von Menschen, von Kunden, hat sich das im Zeitablauf geändert in dem Verhältnis zur Chefsvolkswirtabteilung?
Also aus meiner Sicht immer ein großes Interesse, wie gesagt, ein zyklisches Element in schwierigeren Phasen, eine größere Nachfrage. Aber insgesamt würde ich sagen, das Bedürfnis, die Welt besser zu verstehen, ist auch gestiegen, weil auch die Unternehmen gegenüber der Aufsicht sich mehr erklären müssen. Ja. Und dann möchte man tatsächlich zusätzliche Informationen bekommen, also strukturell vielleicht noch mehr Bedarf nach volkswirtschaftlichen Analysen.
Unser Thema ist ja heute, was kann die Chefvolkswirtin beitragen in Aufsichtsgremien? Sie selber persönlich haben ja seit einiger Zeit selber Aufsichtsratsmandate inne. Können Sie sich noch daran erinnern, warum Sie seinerzeit zum ersten Mal in den Aufsichtsrat berufen wurden?
Also es gibt die offizielle Version und es gibt eine inoffizielle Version. Die offizielle Version, die man mir im Erstkontakt klar gemacht hat, war, man sucht jemanden mit Kapitalmarktexpertise, weil die Frage, wo gehen die Zinsen hin, ist ein ganz wichtiges Thema für jedes Unternehmen. Und dann so im Nebenbei in der inoffiziellen Variante war auch, es ist halt auch gut, dass wir mal eine Frau haben. Und da ich was von Konjunktur- und Kapitalmärkten verstehe und eine Frau bin, kam ich Unternehmen gerade recht.
Das war ein kompletter Match, wie das so schön heißt.
Genau.
Was mich interessieren würde, wenn das das erste Mandat war, haben Sie sich da seinerzeit besonders drauf vorbereitet?
Also ich habe ja auch schon andere Mandate in Beiraten, Räten oder in Kuratorien. Also das ist etwas, was ich geübt hatte schon viele Jahre. Und für mich macht ein Aufsichtsratmandat jetzt nicht einen so großen Unterschied. Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich dann auch mit dem Unternehmen beschäftigt und nicht nur in seiner kleinen Welt verharrt. Und als ich dann dieses Angebot bekam, habe ich mich natürlich auch mit diesem Unternehmen beschäftigt.
Ja, dann sind wir jetzt schon bei unserem Interaktionsspiel mit unseren Zuschauern und Zuhörern. Sie wissen, wenn Sie schon öfters bei uns waren, an der Stelle möchte ich Sie mit einer Frage belästigen, die Sie bitte nur mit Ja oder Nein beantworten, sodass wir das dann aus dem linken Augenwinkel in der Kommentarspalte sehen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, die Frage lautet natürlich wie erwartet in Analogie zu Karl Valentin, war die Zukunft früher wirklich leichter als heute? Was ist Ihre persönliche Empfindung? War die Zukunft früher wirklich leichter als heute? Bitte möglichst nur mit Ja oder Nein antworten. 1, 2, 3 und auf den Sendeknopf drücken und dann sehen wir das alle links in der Kommentarspalte. Frau Dr. Traut, damit wir jetzt nicht das ganze Thema vorwegnehmen, aber wie ist denn Ihre schnelle Antwort? War die Zukunft wirklich früher leichter als heute?
Nein, definitiv nein.
Ja, dann schauen wir mal, was die anderen sagen. Ah, da gibt's auch welche mit Ja. Also das ist gut. Aber dann fangen wir nochmal ganz einfach an. So eine klassische Frage hört sich ja immer einfach an. War die Zukunft früher leichter? Wenn man dann mal anfängt, muss man jetzt mal gucken, was haben wir denn für einen Referenzpunkt? Wann war denn früher? Also über was reden wir in den nächsten 50 Minuten? Reden wir vor einem Jahr, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren? Was ist unser Referenzpunkt?
Also für mich ist der Referenzpunkt natürlich, als ich im Banking angefangen habe in den 90er Jahren. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich im Aktienbrokerage war. Da habe ich 1996 angefangen und mein damaliger Chef hat gesagt, ganz wichtig, ich sage das mal sehr deutlich, im Moment ist es besonders schwierig. Und dieses im Moment ist es besonders schwierig, das ist jedes Jahr so, wenn man eine Prognose gemacht und jedes Jahr werde ich gefragt von den Kunden auch, in diesem Jahr ist es doch besonders schwierig. Sage ich ja, genauso wie immer.
Ja, es ist vielleicht auch eine Frage der persönlichen Einstellung und Risikostruktur, ob ich ein Pessimist bin oder ein Optimist bin. Das gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber dann fragen wir nach vorne, was ist eigentlich Zukunft? Weil es ist ja immer leicht, wenn Sie die abgelaufene Periode erläutern, was alles passiert ist. Aber das Schwierige für Sie ist ja immer, Sie sollen ja immer möglichst sagen, wie die Dinge sich entwickeln in den nächsten Zeiträumen. Wie weit geht bei Ihnen die Zukunft?
Also wir machen Research auf Tagesbasis. Wir prognostizieren Indikatoren, die in den nächsten Tagen rauskommen. Wir prognostizieren auf Monatsbasis. Wir prognostizieren auf Jahresbasis. Unser großer Jahresausblick hat einen Fokus bis Ende 2024. Aber wir prognostizieren auch bis zu 5 Jahren. Das wird am Ende dann auch etwas unpräziser. Aber bis 2024 machen wir Prognosen, die wir auch zur Verfügung stellen, öffentlich auf Quartalsebene.
Ja, ich meine, als Unternehmer, als Vorstand, als Aufsichtsrat wird mir in der Regel 12 Monate nicht reichen. Da muss ich schon längerfristig nach vorne denken und entsprechend planen und handeln. Mir fällt da dieser Spruch ein, ich weiß gar nicht, von wem das ist, in der Definition Zukunft, was ist Gegenwart? Gegenwart ist nichts anderes als die Zukunft der Vergangenheit. Also, und da ist es dann völlig egal, welche Periodenzeitraum ich habe, ob ich dann nun 12 Monate oder 1 Monat oder 5 Jahre nehme. Aber lassen Sie uns jetzt mal zum Thema kommen. Wie kann die Chefvolkswirtin den Aufsichtsrat unterstützen? Weil als wir uns das überlegt hatten, waren wir ja ein bisschen unsicher, ob uns überhaupt die Aufsichtsräte zuhören, weil die sagen, ja, das ist ja eigentlich gar nicht so unser Thema. Auf der anderen Seite ist ja Oktober und November der klassische Monat, wo insbesondere Sie und wahrscheinlich auch Ihre Kolleginnen und Kollegen die jeweiligen Informationen veröffentlichen, Sie insbesondere mit Ihren YouTube-Videos, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Und insbesondere, weil Sie das immer so schön mit einem Thema unterlegen, also den Rückblick mit der schweren Bergwelt und einem drohenden Absturz und den Ausblick für 2024 bezogen auf die deutsche Nationalfußballmannschaft und der Europameisterschaft im eigenen Land. Was sind die 5 Megatrends-Krisen, die der Aufsichtsrat auf seinem Radar haben sollte und die er hoffentlich dann auch beherrschen sollte?
Also Megatrends haben den Vorteil, dass sie sich nicht im Tages-, Monats- oder Jahresrhythmus ändern. Und dass die Themen, ich fasse die gerne zusammen mit einer Alliteration in D, also die Fragen der Digitalisierung, die Fragen der Demografie, Disruption, dass man sich daran gewöhnt und nicht einfach immer wieder erschreckt. Dann brauchen wir dann noch Dekarbonisierung und das Letzte, weil Sie nur noch 5 gefragt haben, ist auch die Deglobalisierung, die wir überall in der Welt sehen, die aus Abschottung resultiert und die auch schon erste Auswirkungen hat. Also diese 5 Ds sind die Megatrends, die die Welt verändern und auch die Welt für die Unternehmen verändern.
Und was bedeutet das jetzt konkret, wenn ich volkswirtschaftliches Know-how in meinem Aufsichtsrat vertreten habe, durch eine Chefvolkswirtin, durch einen Chefvolkswirt oder sonstige Experten? Was sind die konkreten Fragen, was sind die konkreten Punkte, wie geht man damit um? Wie beraten Sie praktisch Ihre Aufsichtsräte?
Also das Wichtigste ist, die Dinge zu strukturieren. Damit fängt es an. Weil wenn man sich nicht jeden Tag mit dem großen Ganzen beschäftigt, dann verheddert man sich oft im Klein-Klein. Also was sind die großen Themen? Was sind die Zusammenhänge, die Unterschiede zwischen Kausalität und Korrelation? Also nur weil 2 Dinge zur gleichen Zeit stattfinden, muss das kein ursächlicher Zusammenhang sein. Also das ist auch ganz wichtig. Dann, wann wirken irgendwelche Dinge? Ich mache jetzt das Beispiel der Geldpolitik. Eine Zinsänderung heute hat einen Effekt, der dauert 1 bis 2 Jahre, sodass man tatsächlich nicht dieser Versuchung erlegen sollte, immer nur zu gucken, was ist gestern passiert, auf heute, sondern welche Dinge wirken länger. Und von der Analyse dann zur Prognose zu wechseln und auch Konjunktur von Strukturthemen zu unterscheiden. Also gerade wenn, so wie im aktuellen Umfeld, die Lage in Deutschland sehr schwierig erscheint und man sich kaum noch vorstellen kann, dass es besser werden kann, guckt man sich die Konjunkturindikatoren an und die sind aus meiner Sicht eindeutig nach oben gerichtet, was auch wieder Auswirkungen hat auf die Geld- und Fiskalpolitik und auch für die Unternehmen, damit sie wissen, auf was sie sich einstellen können.
Ja. Vielleicht noch einmal zurück zur praktisch-organisatorischen Frage. Also ich habe entweder einen Experten in meinem Aufsichtsgremium, so wie ich einen Digitalexperten, einen ESG-Nachhaltigkeitsexperten etc. habe. Ich könnte mir aber natürlich auch externe Experten hinzuziehen. Machen Sie so etwas auch? Werden Sie in Aufsichtsgremien gerufen, um diese Übungen mit Aufsichtsgremien durchzuführen?
Tatsächlich werde ich auch gefragt für Schulungen ganz abstrakt, um diese Dinge zu erklären. Also der Bedarf an diesen Themen, und ich hatte vorhin schon mal die Zinsen erwähnt, es macht halt schon einen Unterschied, ob man etwas finanziert, wenn die 10-Jährigen bei 3% stehen oder jetzt fast bis auf 2% gefallen sind. Und wenn der Aufsichtsrat auch weiß, was der Vorstand tut, das, was er plant, ob das gut ist oder schlecht, und dass man manchmal auch genau hinschaut auf das Timing und die Dinge insgesamt zu verstehen, weil dann kann der Aufsichtsrat auch seine Aufgabe der Kontrolle des Vorstands viel besser nachkommen, wenn er weiß, was da draußen in der Welt auch auf dieser hohen Flugebene passiert.
Ja, und insbesondere natürlich, bevor dann die negativen Effekte eingetreten sind, nehmen wir als Beispiel die Immobilienwirtschaft, die ja sehr viele dieser Unternehmen Business Cases hatten, die auf eher einer Nullzinsstrategie beliefen und jetzt böse Erfahrungen machen. Aber nochmal zurück, weil in der Regel sind ja nicht Protokolle, sondern Tagesordnungspunkte, die Besprechungspunkte in Aufsichtsgremien sehr, sehr oft von Tagesaktualitäten, von technischem Klein-Klein überlagert. Und all das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, kommt in der Regel immer viel zu kurz. Haben Sie das Gefühl, dass in den deutschen Aufsichtsräten genügend volkswirtschaftliches Verständnis vertreten ist? Und wenn nicht, was sollen Sie machen? Sie können nicht alle beraten. Wie können wir das ändern?
Also ich finde, das ist eine sehr interessante und spannende Frage. Und die Diskussion, ich glaube, ich als Frau darf das jetzt so direkt sagen, die Diskussion, dass man Frauen in Aufsichtsräten haben sollte, die hat sich so durchgesetzt, dass diese Frage eigentlich niemand mehr stellt, sondern als Selbstverständlichkeit sieht. Und ich frage dann immer, ja, das ist schon interessant, aber und ich finde es auch gut, wenn Aufsichtsräte sich verändern, aber wie geht es um die Inhalte? Wer bringt welche Inhalte mit? Und Geschlecht ist nur ein Kriterium. Es gibt viele andere Kriterien auch von Vielfalt. Und das Kriterium Konjunktur- und Kapitalmarktexpertise, das höre ich relativ selten. Offensichtlich hat man das noch nicht so erkannt, dass es ein Wert ist. Ich merke aber mit allen, mit denen ich spreche, die dann sagen, stimmt, das wollte ich immer schon mal verstehen. Jetzt habe ich meinen Horizont erweitert.
Ja, weil ich denke, das sind immer vielleicht einmal im Jahr, wenn das berühmte Strategiewochenende ansteht und man so über solche Dinge nachdenkt, dann hat man immer vielleicht in der Regel vorher einen Guest Speaker oder so etwas, der solche Themen anspricht. Aber letztlich ist das ja alles durchgewoben bei allen wesentlichen Entscheidungen, die ich das ganze Jahr über treffen muss. Lassen Sie uns doch mal an der Stelle Einblick geben. Ich weiß, Sie können das wunderbar in 3-4 Minuten zusammenfassen. Machen Sie uns doch mal den Rückblick für dieses Jahr 2023.
Also 23.
Worunter haben wir alle gelitten?
Also vielleicht mal zurück, um zu sehen, dass das Jahr 23 gar nicht so schlecht war. Ja. Vor einem Jahr hatten alle Angst vor der Gasmangellage und alle hatten Angst vor dem Absturz. Und deswegen hatte ich auch die Bergwelt als Thema gewählt. Aber mein Hauptszenario war die Gratwanderung. Was bedeutet, es wird schwierig, man muss sich anstrengen. Es gibt das Risiko, rechts und links runterzufallen. Das eine ist die Rezession, das andere fortgesetzte Inflation. Und in Abhängigkeit, wie die Notenbanken ihre Zinspolitik machen, bleibt man entweder auf dem Grat obendrauf oder man fällt oder rechts oder links runter. Und es war eine Gratwanderung, wie wir jetzt sehen. Und wir hatten in unserem Gratwanderungsszenario einen Rückgang des Sozialprodukts um 0,6% prognostiziert. Und vermutlich wird es jetzt, ich sag mal, nur eine rote Null, also nicht mal dieser kleine Rückgang wird kommen. Es hat sich ganz anstrengend angefühlt, aber es war gar nicht so schlecht.
Ja, das ist auch wieder eine interessante Erfahrung und knüpft an das an, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Wir sagen immer, es ist das schwierigste Jahr und bla und blub. Und dann ist das Jahr rum und irgendwie leben wir alle noch und so schlimm war es dann gar nicht. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, nutzen Sie die Gelegenheit, was Sie schon immer mal eine Volkswirtin fragen wollten. Schreiben Sie das in die Kommentarspalte rein. Vielleicht sehe ich das eine oder andere und kann das hochziehen. Lassen Sie uns mal, weil ich habe auch ein, zwei Stichworte, die mich persönlich interessieren. Wie sehen Sie das geopolitische Umfeld? Wie entwickelt sich dieses Risiko der Geopolitik?
Ich könnte jetzt sagen, in all meinen Jahresausblicken, die ich bei der Hela war oder auch schon davor geschrieben habe, gab es immer einen Satz im Risikoszenario, die geopolitischen Risiken. Das ist ein Thema, mit dem wir uns seit Jahren beschäftigen. Jetzt haben wir geopolitische Risiken, die näher an uns rangerückt sind. Und weil es räumlich auch näher ist, beschäftigt es uns mehr und macht uns mehr Angst. Die Ukraine, der Ukraine-Krieg oder der Krieg in der Ukraine, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich Sie oder auch die Zuschauer frage, wer beschäftigt sich noch damit? Wir sind auch, wir vergessen schnell und dann für uns ist das, scheint das kaum noch ein Thema zu sein, aber es geht dort immer noch weiter, es ist immer noch Krieg und das ist ein Risikofaktor. Aber Konjunktur- und Kapitalmärkte reagieren üblicherweise immer nur auf die Veränderungen. Und deswegen die Frage, welche unmittelbaren Auswirkungen hat das auf uns? Und da sind wir bei Bevölkerungsveränderungen, nämlich Ukrainer, die nach Deutschland flüchten. Also diese Auswirkungen gucken auch immer. Und da sind wir bei der anderen geopolitischen Region, nämlich der Nahe Osten, der unmittelbar auch mit Energie- und Ölpreis verknüpft ist. Und die Kapitalmärkte, der Ölpreis signalisiert im Moment, und das erwarten wir auch in unserem Basisszenario, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt. Und dann ist dieses Risiko da und man muss auch sich dessen bewusst sein, man wird vermutlich zu keiner weiteren Verschlechterung der Konjunktur führen.
Ich glaube, wir müssen wieder zurückkommen zur verstärkten Szenario-Rechnung und Szenario-Darstellung in Unternehmen. Ich kann mich daran erinnern, in meinen jungen Jahren war das ein absoluter Hype als Beratungsprodukt. Ich komme ja aus der Beratungsbranche, dass man den Unternehmen mit Übungen gemacht hat, Best Case, Worst Case, Middle Case etc. Und wenn man jetzt das Ihr Stichwort einfach nimmt, Ukraine, wir haben demnächst Wahlen in der USA. Wenn der Herr Trump Präsident wird, kriegt die Ukraine kein Geld mehr aus USA. Und was bedeutet das? Also das mag man sich alles nicht ausrechnen. Aber vielleicht ganz konkret meine Frage auch an die sogenannten Handelsströme, an die Lieferketten. Also wenn ich so Deutschland verfolge, jammert man immer nur über den Bürokratismus des Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetzes und der damit verbundenen Berichtspflichten etc. Aber ganz selten hört man ernsthafte Diskussionen, wo drüber nachgedacht wird, sind denn meine Lieferketten wieder stabil und sicher? Was ist denn Ihre Meinung zu den Lieferketten?
Also wir Ökonomen, wir haben ja für alles Indikatoren und wir haben auch einen Indikator für die Lieferkettenstabilität. Und da sieht man seit geraumer Zeit schon, dass die Lieferkettensituation sogar besser ist als vor Corona. Das ist kein Problem mehr für Unternehmen und wir sehen es auch daran, dass das Angebot überall sehr üppig ist. Wir sehen es bei den Importpreisen, wir sehen es bei den Erzeugerpreisen. Die Nachfrage schwächelt, also es ist genau das Umgekehrte aus der Zeit, als die Lieferketten nicht funktioniert haben. Und das die Probleme aus den Lieferketten global gesehen sind tatsächlich weg. Und das bringt auch Entlastung auf der Inflationsseite.
Sie haben in Ihrem Ausblick dieses Beispiel mit der Fußballnationalmannschaft gebracht, was ich ja so ganz charmant finde, und haben jeden Megatrend oder jedes, sage ich mal, Problemfeld auf eine Fußballposition zugeordnet. Der Stürmer ist die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, was ich eigentlich nur unterstreichen kann, aber wie schätzen Sie die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft?
Also ich habe ja tatsächlich drei Stürmer und die Innovationen, die habe ich auch im Sturm, aber die führen mittelfristig zu Verbesserungen, aber die schießen keine unmittelbare Tore. Also die machen das über Pässe und ob das ins Mittelfeld zurückgeht oder zu einem anderen Spieler, das ist ziemlich egal. Wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen, und ich habe natürlich auch einen Spieler im Mittelfeld, das sind die Reformen, dass die Rahmenbedingungen sich so verändern, dass die Innovationen sich entwickeln können und dass man dann mit einem Pass tatsächlich auch Erfolge, also Tore bekommt. Das ist aber eher strukturell mittelfristig wichtig. Ich habe zwei Spieler tatsächlich in der Offensive. Das ist die Disinflation und der Industriezyklus. Und bei allen Risiken und Schwachstellen, die ich in die Defensive gestellt habe, ist es klar, konjunkturell wird 2024 ein gutes Jahr. Der Konjunkturzyklus liegt am Boden, das kann nur besser werden. Der Rückgang der Inflationsraten wird sich fortsetzen. Das führt zur Entlastung bei Haushalten und Unternehmen. Also konjunkturell werden wir nächstes Jahr 1,3% Wachstum sehen. Und nach dieser roten Null, die wir jetzt hatten, ist das relativ viel. Es ist absolut natürlich nicht viel, aber da ist relativ nach Nullwachstum 1,3%. Interessanterweise sind wir mit dieser Prognose die größten Optimisten. Die meisten können sich das noch gar nicht vorstellen. Und deswegen sage ich, es ist auch so wichtig, sich diese Sachen anzugucken. Ja, wir haben die ganzen strukturellen Probleme, aber konjunkturell läuft es und deswegen brauchen wir auch keine Konjunkturpolitik und wir brauchen auch jetzt bei der Neurestrukturierung des Haushalts brauchen wir keine Maßnahmen, die die Konjunktur ankurbeln, weil die Konjunktur läuft von alleine. Wir brauchen eine Verbesserung der Rahmenbedingungen, das heißt Angebotspolitik.
Was mich noch sehr interessiert und immer beschäftigt, ist das Thema, das Sie vorhin ganz kurz erwähnt hatten, weil es auch unter D fällt. Das ist das Thema demografischer Wandel. Und mein persönlicher Eindruck, der sicher nicht repräsentativ ist, ist, dass die überwiegende Zahl der Entscheider dieses Thema eher belächeln oder nur am Rande wahrnehmen mit all den Details. Und wenn ich so als Details sehe, deutlicher Rückgang der deutschen Erwerbsbevölkerung, mangelnde Lust der Deutschen zum Arbeiten, steigender Fachkräftemangel, Deutschland als Work-Life-Balance-Weltmeister im Vergleich zu allen anderen Ländern. Manche Deutsche reden sogar nur noch von Life-Life-Balance und wollen gar nicht mehr antworten. Wie bringen Sie einem Aufsichtsgremium dieses Thema demografischer Wandel nahe, dass die sich damit ernsthaft beschäftigen?
Wie gesagt, wir haben für alles Grafiken. Ich kann schön zeigen, wie sich das entwickelt. Paradebeispiel jetzt einfach mal, um es nicht ganz so abstrakt, sondern konkret zu machen. Aktuell ist die Differenz der 65-Jährigen zu den aktuell 20-Jährigen. Es sind 270.000 mehr 65-Jährige. Also dass wir jetzt schon einen Fachkräftemangel haben, kann man daraus ablesen. In 10 Jahren werden das etwa 620.000 sein. Und das ist nicht kumuliert auf die nächsten 10 Jahre. Nämlich, wenn ich die nächsten 10 Jahre kumuliere, ist es ein Überschuss von 5 Millionen von Alten, die dann Älteren, die in Rente gehen, beziehungsweise 5 Millionen, die am Arbeitsmarkt fehlen. Und da kann man nur hoffen, dass KI ein paar Jobs wegrationalisiert. Ansonsten werden die Unternehmen ohne Mitarbeiter dastehen. Und das wird heiß und fettig.
Ja. Einige Fragen unserer Zuschauer gehen in die Richtung Zinssituation. Wie sehen Sie die Entwicklung der Zinsen? Sie sind ja jetzt gerade im Moment, geht es ja wieder nach unten. Wird das weitergehen? Stabilisiert sich noch? Was ist Ihre Aussage zur Zinsentwicklung in den nächsten 12 Monaten?
Also mein Hauptszenario heißt der Weltwirtschaft im Umschaltspiel. Das heißt, die Rahmenbedingungen ändern sich und dann muss man anders agieren. Das eine ist keine Konjunkturpolitik mehr notwendig, sondern Angebotspolitik. Die Inflation geht zurück und dann muss man nicht mehr die Zinsen erhöhen. Ganz im Gegenteil, man muss, weil dieser Zeitversatz ist, rechtzeitig reagieren, umschalten. Und die Notenbanken müssen in 24 die Zinsen senken, damit sie nicht zu viel bremsen. Und es gibt auch in der Welt schon Notenbanken, gerade die Zentral- und Osteuropäer, die diese Notwendigkeit schon früher verstanden haben. Und das ist das, was wir am langen Ende sehen. Der Kapitalmarkt antizipiert das, dass die Inflation weiter zurückgeht und dass die Notenbanken das hoffentlich dann auch verstehen. Und bei den großen Notenbanken halten wir den ersten Zinsschritt Mitte des Jahres für dringend geboten. Alles andere wäre viel zu lang.
Ja, das bedeutet dann pragmatisch, dass der Unternehmer lieber, wenn er das kann, als Alternative sich jetzt eher kurzfristig refinanziert, weil langfristig vielleicht der Zins noch sinkt. Aber es hat ja noch andere Komponenten. Also wenn ich einfach sehe, dass aufgrund der gestiegenen Zinsen in den letzten 12 bis 24 Monaten zahlreiche Leute sich ja sehr verschuldet haben und dann noch im Zusammenhang mit dem nicht Zusammenbruch, aber doch starken Rückgang der Immobilienwirtschaft viele normale Bürgerinnen und Bürger doch sehr verschuldet sind, wirkt sich das nicht auch mit einer Zeitverzögerung auf die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft aus?
Also jetzt muss man genau schauen, wer wann welchen Kredit aufgenommen hat, wer muss wann refinanzieren. Und dann ist gerade die Veränderung, die wir jetzt innerhalb von wenigen Wochen gesehen haben, also bei den 10-jährigen Bunds von 3% auf fast zurück 2%, da merkt man, es ist wichtig, auch das Timing ist wichtig, weil ein Unterschied von bis zu 100 Basispunkten bei der Refinanzierung kann das Ganze erträglich oder schwierig machen. Und wer jetzt sich kurz vor dem Peak eine Finanzierung gemacht hat, der wird ja vermutlich noch Zeit haben, weil er, gerade wenn er jetzt ein Privater war, üblicherweise 10, 15 Jahre finanziert. Es ist eher die Frage, die Refinanzierung von denjenigen, die das vor 10, 15 Jahren gemacht haben, die dann bis vor wenigen Wochen noch deutlich mehr bezahlen mussten. Ja. Und jetzt sieht man, dass sich das auch entlastet. Also wie gesagt, die Frage des Timings, gehen die Zinsen zurück oder steigen sie weiter? Da können 4 Wochen einen großen Unterschied machen.
Wenn wir nochmal zu der allgemeinen Situation zurückkommen, dass die, glaube ich, da sind wir uns einig, die Aussage ist, der Aufsichtsrat muss sich detaillierter mit volkswirtschaftlichen Problematiken und Entwicklungen beschäftigen. Jetzt habe ich aber auch gelernt, wenn ich Ihnen immer zuhöre, dass das sehr detailreich ist und dass man da sehr viel auch Vergangenheitsinformationen benötigt, um überhaupt eine vernünftige Aussage nach vorne hochzurechnen. Und wenn ich dann aber gleichzeitig noch sehe, dass wir so etwas wie eine Informationsasymmetrie in der Praxis haben, also Informationsasymmetrie, der Vorstand weiß alles, der Wirtschaftsprüfer einen kleinen Teil davon und der Aufsichtsrat weiß eigentlich gar nichts vom Unternehmen. Und dann die Aussage, der Aufsichtsrat soll sich mit diesen volkswirtschaftlichen Thematiken intensiv beschäftigen. Nochmal die Frage en Detail, wie kriege ich den Aufsichtsrat auf dieses Kompetenzniveau, dass er das auch ernsthaft analysieren und beurteilen kann?
Also meine Erfahrung zeigt, dass Aufsichtsräte in der Lage, also lernwillig und lernfähig sind und immer sehr froh sind, wenn tatsächlich auch Volkswirte oder Kapitalmarktexperten da unterstützen. Und bei vielen anderen Fragen holt man sich ja auch Unterstützung. Und warum nicht in diesen Fragen, die wirklich relevant sind?
Ja, und dann einfach darauf drängt, auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass man Szenarien rechnet, mit den unterschiedlichsten Komponenten. Und wenn ich jetzt die, wir hatten vorhin gesagt, es gibt 5 Megatrends, wahrscheinlich sind es in der Praxis 10 wesentliche. Und wenn ich 10 unterschiedliche Stellschrauben habe in einem Szenario-Modell, da kriege ich ja im ersten Schritt 30 verschiedene Ergebnisse raus und muss mich dann immer noch entscheiden, welches halte ich für am realistischsten und an welchem Szenario richte ich meine unternehmerischen Entscheidungen und Handlungen aus.
Also das ist tatsächlich etwas, was ich mein Leben lang auch als Analyst gemacht habe. Wir konzentrieren uns immer auf 3 Szenarien und machen dann die Eintrittswahrscheinlichkeiten und sagen, gut, wir sehen die Risiken, aber Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr. Zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir für das Basisszenario nur 60% Eintrittswahrscheinlichkeit. In diesem Jahr sind wir auf 70 gegangen, weil wir der Meinung sind, die Risiken fühlen sich zwar immer noch sehr stark an, aber die Eintrittswahrscheinlichkeit ist geringer. Also dieses in Szenarien denken und dann auch durchrechnen, also das machen wir auch für unsere Kunden, für die Bank in der Summe. Und das hilft auch, tatsächlich immer alles durchzurechnen und auch die Wechselwirkungen zu sehen. Und Sie haben vollkommen recht, das sollten Unternehmen auch tun.
Ja, und wenn ich dann zurückkomme auf Ihren Vortrag, das Basisszenario bedeutet, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft in die Gruppenphase kommt und das Sommermärchen hat, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, glaube ich, nur noch 10 oder 15% Wahrscheinlichkeit.
Also das nein, dass wir haben, also das Umschaltspiel.
Das ist richtig, das war's.
Ja, das Umschaltspiel, also mit Blick auf Geld- und Fiskalpolitik, hat 70%, das Vorrunden aus, hat 20%. Und dann gibt es noch den Ballzauber, da spielen insbesondere auch Innovationen eine Rolle. Und auch Veränderungen in der Welt. Sie haben es vorhin angesprochen, es macht einen Unterschied, wer in den USA Präsident wird, beziehungsweise sogar wer in den USA erstmal antritt für.
Ja, ich meine, nächstes Jahr ist ja nur die Antrittsphase und die Vorwahlen. Das ist ja, das zieht sich ja dann alles noch raus mit den entsprechenden Konsequenzen, die dann dabei sind. Nochmal zum demografischen Wandel. In diesem Zusammenhang finde ich Ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Botschafterin für die Initiative arbeiterkind.de sehr spannend. Frau Dr. Traut, können Sie uns mal erklären, was die Initiative arbeiterkind.de ist?
Also das ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Ich habe die Gründerin irgendwann mal in einer Sendung gesehen. Dann habe ich das nachrecherchiert und dann habe ich sie auch mal besucht. Das ist ein Verein, die Dame kommt, die das gegründet hat vor vielen Jahren schon, hat festgestellt, dass Nicht-Akademikerkinder es an der Universität deutlich schwieriger haben, weil sie viele Geflogenheiten nicht kennen. Und daraufhin hat sie gesagt, da muss man doch eine Initiative gründen und Hilfestellungen geben. Und mittlerweile gibt es das in vielen Städten, an vielen Universitäten, viel, viel freiwillige Arbeit, auch Studierende, die dann in die Schulen gehen und auch den Nicht-Akademiker-Kindern Mut machen, dass sie nicht Angst haben, an die Hochschule zu gehen, weil sie nicht wissen, wie das funktioniert, weil man nicht weiß, wen man fragen kann. Man sieht auch, dass aus Akademikerfamilien rund 80% studieren. Bei Nicht-Akademikerfamilien sind das nur gut 25%. Ja. Aber wir sollten halt unser Potenzial nicht aufgrund, wer in welcher Familie geboren wurde, sondern wer am besten für ein Studium passt, der sollte auch ein Studium machen und entsprechend da auch keine Angst und Hürden haben. Und deswegen finde ich diese Initiative wunderbar und unterstütze sie auch, wo ich kann.
Ja. Und dass Deutschland dieses Thema notwendig hat, steht ja außer Frage. Seit wenigen Tagen wissen wir ja aufgrund der aktuellen PISA-Studie, dass es bei uns immer weiter nach unten geht in der Ausbildung unserer Kinder und unserer Jugend. Und ich glaube, es müssen auch die Unternehmen mal wieder ran in ihrer Verantwortung und erkennen, dass wenn sie sich engagieren in der Gesellschaft und insbesondere bei den Kindern und bei der Ausbildung, dass sie dadurch dann auch gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können in der Zukunft, so wie es vielleicht um die Jahrhundertwende von zahlreichen Familienunternehmen in Deutschland gemacht worden ist, wo man sich nicht nur um Häuser für die Arbeiter gekümmert hat, sondern auch um die Ausbildung und den Zustand der Familien. Weil ich glaube, unsere Politik als solches versagt auch auf diesem Gebiet. Und wenn wir uns da nicht selber drum kümmern, werden wir irgendwann darunter leiden.
Wir müssen einfach ehrlich sein. Also wir Volkswirte, wir machen die Dinge ja immer sehr abstrakt, aber auch konkret. Was ist das Potenzial, die Wachstumsfaktoren für eine Volkswirtschaft? Und volkswirtschaftlich betrachtet ist das Arbeit, Kapital und technischer Fortschritt. Arbeit, das heißt, das sind die Menschen. Und dann haben wir noch Kapital, also finanzieren. Und Bodenschätze ist etwas, was wir in Deutschland relativ wenig haben. Also was wir brauchen, sind die Menschen. Das sind unsere Schätze und die brauchen wir, damit wir Wohlstand ist ja auch ein Wort, was kaum noch gelitten ist. Aber ich benutze es trotzdem mal, um Wohlstand zu schaffen, auch technische Innovationen zu schaffen. Und es macht halt nicht alles die Technik, auch KI wird ja vom Menschen gemacht. Und wir brauchen das Potenzial, wir nennen das ja Humankapital, auch ein Wort, was viele Leute nicht mögen. Aber das zeigt halt also, wie wichtig der Mensch ist, nicht nur als Persönlichkeit, sondern auch für eine Volkswirtschaft.
Da bin ich absolut bei Ihnen. Ich habe immer schon gesagt, die beste Investition eines Unternehmens ist eine Investition in Menschen, weil das zahlt sich am besten aus für das gesamte unternehmerischen Erfolg. Boris Palmer hat im Sommer diesen Jahres im Vorblick unseres Gespräches darum gesprochen, dass wir in Deutschland einen toxischen Cocktail aus Bürokratieverstrickung, Digitalisierungsrückstand, Energiekostenexplosion, Fachkräftemangel, Nachfrageausfall und politischer Interessenslosigkeit an den Sorgen der Wirtschaft zu beobachten haben und zu leiden haben. Und vor diesem Hintergrund, Frau Dr. Traut, Sie kennen ja nun Ihre Kunden und Ihre Unternehmen, Sie kennen die Aufsichtsgremien, natürlich nicht da, wo Sie selber Mitglied sind, sondern die anderen Aufsichtsgremien. Glauben Sie, dass die Aufsichtsräte der deutschen Wirtschaft für all diese Themen noch kompetent genug sind?
Naja, viele von den Themen können oder sollten auch gar nicht die Aufsichtsräte alle lösen. Viele Aufgaben davon hat auch der Staat, der interessanterweise sich um alles kümmert. Bei manchen würde ich sagen, sollte er lieber die Finger von weglassen, sondern nur die Rahmenbedingungen schaffen, nicht immer einzelne Unternehmen subventionieren, sondern die Rahmenbedingungen für alle gut machen, für Energiesicherheit sorgen, aber nicht die Energiepreise im Klein-Klein steuern, die eine Energiequelle abstellen und die andere, die man eigentlich abstellen wollte, wieder hochfahren. Also das verunsichert ja jeden. Also so, man braucht stabile Rahmenbedingungen von den Unternehmen, von der Politik, damit die Unternehmen darin arbeiten können. Und auch der Bürokratieabbau ist etwas, was der Staat machen muss. Er muss auch eine Infrastruktur liefern. Und vieles von dem, was Sie gerade zitiert haben von Boris Palmer, das sind die Schwachstellen unserer Volkswirtschaft. Das Gute ist, ich denke, das hat mittlerweile jeder erkannt. Und mit einer optimistischen Grundhaltung würde ich jetzt sagen, jetzt kann man das endlich auch mal angehen, weil jetzt hat es wirklich jeder gemerkt. Und wer jetzt nichts tut, das ist fahrlässig.
Ja, aber an der Stelle würde mich Ihre persönliche Meinung interessieren. Ich glaube, dass die Wirtschaft hier auch eine sogenannte politische Interessenslosigkeit an den Tag legt. Zumindest fehlt es ihr an Haltung gegenüber der Politik. Mal völlig losgelöst von den Inhalten, aber es fehlt an der Haltung. Ich zitiere das Handelsblatt von letzter Woche, wo sehr ausführlich darüber berichtet worden ist, über die mangelnde Haltung der deutschen Wirtschaft gegenüber der AfD. Gestern habe ich gelesen, etwas ein bisschen Positiveres, dass 11 von 40 DAX 40 Unternehmen in einem gemeinsamen Brief an die Politik sich geäußert haben über das Lieferketten-Sorgfaltsberichtsgesetz, was das alles für ein Wahnsinn bedeutet, was da ab nächstem Jahr zu erfüllen ist und von nicht nur von großen Unternehmen, sondern gerade von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und was ist denn Ihre Meinung? Äußert sich denn die Wirtschaft genügend gegenüber der Politik, was sie braucht und was sie nicht braucht?
Also das ist etwas, wenn ich für Unternehmen spreche, klarer Appell, ihr müsst eure Sorgen und Nöte auch deutlich machen, weil die Politik lebt teilweise, ich will es nicht überspitzen, aber teilweise auch in der eigenen Welt und in der Blase. Und in der Vergangenheit wurde auch der Sektor Unternehmen tatsächlich vernachlässigt. Also man hat eher die Konsumenten, die Bürger im Blick gehabt als die unmittelbaren Wähler und Unternehmen. Die waren ein bisschen verloren gegangen. Und deswegen auch mein Appell an die Politik, ihr müsst Angebotspolitik machen, damit die Unternehmen überhaupt noch Lust haben, bei uns in Deutschland zu bleiben. Weil irgendwann werden sie resignieren und weg sein. Und ja, die Unternehmen müssen der Politik auch sagen, so geht es nicht mehr. Bei der Haltung bin ich ein bisschen vorsichtig, weil Haltung kann ja auch sowas Moralisierendes haben. Das finde ich dann schwierig, weil das machen wir auch teilweise in der Welt, dass wir der Welt dann sagen, was gut und böse ist. Ich denke, wir sollten deutlich machen, was gut für Deutschland ist, was gut für die deutsche Wirtschaft ist und dann auch gut für die Unternehmen, weil das dann für die Gesamtwirtschaft auch gut ist.
Bezogen auf die Politik passt eine Frage aus dem Zuschauerraum. Finanzminister Lindner will bei milliardenschweren Industriesubventionen sparen. Was ist Ihre Meinung? Welche Auswirkungen hat das für die deutsche Wirtschaft gemäß Ihrer Prognoseszenarien?
Also ich bin tatsächlich kein Freund von großen Subventionen im zweistelligen Milliardenbereich an eine Firma. Das ist eine Klumpensubvention, die sehr, sehr viel Geld kostet. Üblicherweise wird das dann auch geplant in einer strukturschwachen Region. Und wenn man sich dann überlegt, bei dem Fachkräftemangel, den wir jetzt haben, dann wird da irgendwo im Nirgendwo eine Firma hochgezogen. Die wenigen Arbeitskräfte, die es da noch gibt, die werden von den anderen kleinen Firmen abgezogen. Und dann werden die sich irgendwann fragen, wieso kriegen die Großen so viel Geld? Und das schafft politische Unruhe, man könnte auch sagen Verstimmung. Ich bin eher der Meinung, wir müssen die Rahmenbedingungen für alle Unternehmen verbessern, dass auch die, die da sind, das Gefühl haben, sie sind wohlgelitten und die Rahmenbedingungen für alle verbessern. Und wenn dann andere kommen, die sagen, Deutschland ist ein guter Standort, ja, ihr könnt auch gerne Subventionen bekommen, aber Subventionen und Investitionen ist ja nicht immer das Gleiche und ich wäre da etwas zurückhaltender, da so viel Geld reinzustecken.
Na, hoffen wir, dass der Herr Lindner zugehört hat. Frau Dr. Traut, wir nähern uns schon dem Ende. Die Zeit mit Ihnen verfliegt. Ich habe da noch eine ganz wichtige Frage für mich. Sie würzen Ihre Vorträge und Szenarien für die Landesbank Hessen-Thüringen gerne mit eingängigen Songtiteln, habe ich gelernt. Frau Dr. Traut, welchen Songtitel sollten wir uns für 2024 in Erinnerung rufen, der uns bei unseren wirtschaftlichen Entscheidungen begleiten sollte?
Also tatsächlich, ich hatte auch schon ein Szenario, wo ich nur Songs hatte in diesem Jahr. Ich will es nicht verwässern, ist Fußball alles. Da kann man sich jetzt irgendein Fußballlied auch noch raussuchen, um das zu verstärken. Aber es geht um die Taktik beim Fußball, also das Umschaltspiel und welches Lied dann jeder dabei im Kopf hat. Das ist mir eigentlich egal. Fußball ist, und da gibt es ja auch Fußball ist unser Leben, wer das gerne haben möchte, es ist eine Metapher für das Jahr 24.
Was können Sie denn unseren Aufsichtsräten und Beiräten sonst noch privat mitgeben? Weil wir haben ja zahlreiche Aufsichtsräte und Beiräte, die uns jetzt zuhören. Was geben Sie denen mit aufs Jahresende und den Jahresanfang?
Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass man nicht voller Angst in die Zukunft guckt, weil man sich nicht traut, dann auch große Entscheidungen zu treffen. In Szenarien zu denken und gerade wenn die Nacht am dunkelsten ist, das ist üblicherweise vom Morgengrauen, auch das nochmal verinnerlichen, weil Aufsichtsräte sollen helfen, ein Unternehmen in die Zukunft zu führen und dass es längerfristig auch noch hält und stärker wird. Und dafür braucht man auch mutige Schritte, auch wenn man noch nicht alles sehen kann, welche Auswirkungen das hat. Also das wäre mein Rat an Aufsichtsräte.
Und das bedeutet praktisch keinen Aufsichtsratssitzungsbeginn vor 10 Uhr, damit man nicht in die Dunkelheit und ins Morgengrauen hineinkommt. Bevor wir zum Ende kommen, gibt es natürlich noch eine klassische Fachfrage, ohne die wir nicht aufhören können, Frau Dr. Traut. Was macht der DAX? Steigt der noch weiter? Wann fällt er wieder?
Also wir hatten für das laufende Jahr eine Prognose von 16.000 Indexpunkten zum Ende des Jahres. Damit waren wir unter den Prognostikern die größten Optimisten. Das haben wir mittlerweile das Ziel erreicht. Jetzt warten wir noch mal ab, was die nächsten gut zwei Wochen noch passiert. Wir bleiben auch für das nächste Jahr noch optimistisch. In unserem Basisszenario ist Raum für 17.500 Indexpunkte. Und für diejenigen, die auf unser Positivszenario hoffen, da wäre sogar Platz bis 20.000 Indexpunkte. Ich weise darauf hin, das hat nur eine Wahrscheinlichkeit von 10%.
Genau. Und in schriftlichen Vorträgen würde jetzt der entsprechende Satz kommen, dass alles natürlich ohne Haftung und Gewähr und sonst irgendwas ist. Ja,
genau,
schauen wir mal.
So ist es.
Schauen wir mal. Ich glaube, heute ist er leicht gefallen, aber ich glaube, ich ist immer noch bei 16.600 heute. Das hätte vor zwei Wochen auch keiner gedacht, also zumindest ich nicht. So, jetzt müssen Sie noch zwei Fragen beantworten. Dann haben wir es geschafft, Frau Dr. Traut. Die vorletzte Frage ist immer, gab es Ihrer Meinung nach in den letzten Wochen, Tagen irgendwo in der deutschen Corporate Governance Landschaft einen positiven oder negativen Aufreger? Etwas, was Ihnen aufgefallen ist, wo Sie sagen, negativ oder positiv?
Da muss ich leider passen. Ich war so abgelenkt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass ich das nicht einschätzen kann.
Okay. Also mir ist auch nicht viel aufgefallen, mit Ausnahme der sogenannten Effenberg Bank, die natürlich nicht Effenberg Bank heißt, sondern das ist die Volks- und Raiffeisenbank Salzungen-Schmalkalden, wo immer dieses Dorf ist, wo die BaFin nicht nur den Vorstand ausgetauscht hat, aufgrund der finanziellen Situation, sondern auch den gesamten Aufsichtsrat in die Wüste geschickt hat und durch einen Sonderbeauftragten ersetzt hat. Jetzt haben wir da die lustige Situation, dass eine Bank, die Volks- und Raiffeisenbank Bad Salzungen-Schmalkalden, von zwei Sonderbeauftragten geführt wird. Einer ist der Vorstand und einer ist der Aufsichtsrat. Und dann hoffen wir, dass diese Bank wieder in ruhiges Fahrwasser kommt. Frau Dr. Traut, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit Ihnen. Jetzt aber nochmal für alle Zuschauer und Zuhörerinnen, auch wenn Sie nicht Aufsichtsräte und Beiräte sind. Was geben Sie uns mit fürs Wochenende, wo wir uns am zweiten Advent an unser tolles Gespräch von heute erinnern und diese Inhalte nicht vergessen? Einen kurzen Satz für unsere Zuschauer und Zuhörer.
Ja, ich halte es gern mit Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Das ist auch ein guter Spruch. Und das, glaube ich, werden wir nicht vergessen. Frau Dr. Traut, recht herzlichen Dank. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass Sie heute bei uns waren. Recht herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Auch recht herzlichen Dank an unsere Zuhörer und Zuschauer. Und wie gesagt, ergänzendes Lesefutter, insbesondere ganz interessante YouTube-Videos mit Frau Dr. Traut. Schauen Sie die mal an. Ich habe einige Links davon in den Kommentar gestellt. Also es lohnt sich wirklich, da nochmal in die Details zu gehen. Die können Sie dann wahrscheinlich auch gleich in Ihren Aufsichtsgremien Sitzungen vorführen, damit man erkennt, wie ernsthaft diese Situation ist. Wichtig ist, dass Sie alle gesund und zuversichtlich bleiben. Genießen Sie die vorweihnachtliche Zeit. Und vor allem wünsche ich Ihnen, wenn wir uns nicht mehr hören oder sehen, frohe Festtage. Frau Dr. Traut, das wünsche ich Ihnen auch. Ihnen und Ihre Lieben, frohe Festtage und einen schönen Urlaub, wo ich weiß, dass der morgen beginnt. Und wir sehen uns alle wieder, nicht am dritten Donnerstag im Dezember, sondern am dritten Donnerstag im Januar, um 18. Januar um 17 Uhr mit Dr. Marc Tüngler, wo wir über die 5 größten Webfehler der deutschen Corporate Governance sprechen und darüber diskutieren, ob das deutsche Aktienrecht eine Reformbedürfnis hat. Recht herzlichen Dank, schönen Abend und bis demnächst.